So, das erste Video des Jahres hier auf meinem Kanal startet auch. Damit herzlich willkommen. Ich rede wieder frei von der Leber weg, wie man so sagt, obwohl ich ein paar Notizen habe. Ich habe wieder einige Notizen gemacht in den letzten Tagen. Einiges hat sich so ein bisschen angesammelt, aufgestaut. Und das werde ich alles in diesem Podcast abfrühstücken. Das heißt, wenn du interessiert bist an Themen rund um Veganismus und Tierrechtsaktivismus, dann bleib dran, lehn dich zurück, guck mir zu oder hör mir zumindest zu, ganz wie du magst. Ich schaue, wie gesagt, immer zwischendurch rüber, deshalb schaue ich an der Kamera ein bisschen vorbei, gebe mir aber Mühe, in die Kamera reinzuschauen. Ohne groß Rumgelaber, Punkt 1 ist Deeskalation im Tierrechtsaktivismus. Was meine ich damit? Und zwar habe ich letztens ein Video gesehen von der Raffaella oder die militante Veganerin, kennt man vielleicht eher unter dem Namen. Und in dem Video hat sie halt gezeigt, wie sie vor einem Zirkus mit einer Menschengruppe demonstriert hat und es kam zu, ich sag mal, Gewalttaten, Übergriffen, wie auch immer. Auch wenn ich natürlich nicht dabei war, ich weiß nicht, ich habe nur gesehen, am Ende waren Personen verletzt, Equipment war beschädigt und das ist natürlich nicht gut. Und das Video ist jetzt, was ich jetzt rede, ist überhaupt nicht dafür gedacht, zu sagen, wer schuld war, weil ich kann es ja nicht sagen, ich war ja nicht da. Also ich möchte niemandem die Schuld in die Schuhe schieben oder sagen, jemand ist selbst schuld oder sonstiges, also dreht mir bitte nicht die Worte im Mund herum. Ich habe nur Fetzen des Videos gesehen und war selber nicht dabei. Ich dachte mir aber, ich spreche trotzdem mal über das Konzept von Deeskalation im Tierrechtsaktivismus und ich bin mir sicher, dass die Leute, die dort aktiv waren für die Tiere, sich dieses Konzeptes bewusst sind und auch versucht haben zu deeskalieren. Manchmal ist es auch nicht möglich. Ich wollte es trotzdem einfach mal ansprechen. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich habe es mal in einem Buch gelesen. Ich kriege das Zitat vielleicht nicht mehr wörtlich auf die Reihe, aber gemäß ging es irgendwie, den einzigen Streit, den du gewinnen kannst, ist der, den du nicht anfängst. Ne? Oder sobald du einen Streit angefangen hast, gibt es quasi keine Chance mehr für dich, das Ganze zu gewinnen, weil du verlierst sowieso am Ende. Sowas meine ich damit. Erstmal, wenn ihr jetzt im Tierrechtsaktivismus seid, und ihr werdet verbal, sagen wir, angegriffen, angeschrien, angepöbelt, beleidigt etc. Habt ihr natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht voll darauf ein und rechtfertigt euch, argumentiert, macht dies und tut. Und im besten Fall, tatsächlich im besten Fall, gewinnt ihr die Debatte und die Person verlässt angepisst eure, also die Person, die euch angepöbelt hat, verlässt ja angepisst die Veranstaltung wieder. So, jetzt sage ich schon, best case. So, was ist nämlich dann passiert? Gar nichts. Die Person wird jetzt nicht vegan werden dadurch, sondern wird immer noch, sorry für die Worte, aber mir fällt nichts anderes sein, wird immer noch angepisst auf euch sein und wird immer noch keine Lust haben, vegan zu werden. Die andere Situation, die ihr einschlagen könnt, oder die andere Richtung, die ihr einschlagen könnt, ist natürlich zu sagen, ich gehe überhaupt nicht darauf ein, ich lasse die Leute einfach gehen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig für das Ego zu akzeptieren, weil man sich dann irgendwie so geschlagen gegeben fühlt. Aber aus meiner Sicht ist es im Aktivismus oder auch generell im Leben das Allerwichtigste, einen Streit zu vermeiden. Nicht, weil man Angst hat zu streiten oder weil man, oder ich sage ruhig, mein Anspruch ist es, jeden Streit zu vermeiden und nicht, weil ich Angst habe zu argumentieren oder weil ich Angst habe in einer Argumentation dumm dazustehen oder so, das geht mir gar nicht darum, sondern ich denke wirklich, man kann einen Streit nicht gewinnen. Und selbst wenn du ihn auf dem Papier, sage ich mal, gewonnen hast und die besten Argumente hast, wie auch immer, was hast du daraus wirklich gewonnen? Außer, dass du Energie verpulvert hast und die Sache, für die du in dem Moment auf der Straße warst, daran hat sich nichts geändert. Du hättest vielleicht in der Zeit mit ein paar anderen Leuten sprechen können, was sehr viel konstruktiver gelaufen wäre. Dasselbe auch, wenn ihr jetzt irgendwo auf der Straße, im Gym oder sonst wo angepöbelt werdet. Ich würde immer empfehlen, zu deeskalieren. Entschuldigt euch halt 10-mal, zieht von mir aus den Schwanz ein, wenn ihr so sagen wollt. Das ist meine Strategie, weil ich denke, jedem Konflikt, den man aus dem Weg gehen kann, ist ein gewonnener Konflikt. Nicht für mein Ego, aber für mich, ne? Weil, wie gesagt, was bringt es, um so einen Streit einzugehen? Ihr könnt euch dann auch noch prügeln mit den Menschen und vielleicht habt ihr auch Erfahrung und seid stärker und größer und alles und vermöbelt die andere Person. Und was habt ihr dann gewonnen? Nix. Oder ihr werdet vermöbelt. Was habt ihr dann gewonnen? Genauso wenig. Also egal, welche Richtung man einschlägt, ob ihr jetzt den Streit körperlich oder verbal, ob ihr darauf eingeht oder nicht. Wenn ihr darauf eingeht und gewinnt oder nicht gewinnt oder ihr geht physisch drauf ein und gewinnt oder gewinnt nicht, am Ende ist eurer Sache nicht geholfen, für die ihr an dem Tag auf der Straße wart. Von daher ist mein Appell immer, das Ganze zu eskalieren. So, wie kann man jetzt so eine Situation verändern, wie sie bei dem Zirkus da abgelaufen ist? Wie ich gerade gesagt habe, war ich nicht dabei. Ich weiß nicht, was passiert ist und was nicht. Ich sage nur, was ich machen würde. Wenn ich vor so einem Zirkus demonstrieren würde und ich würde sehen, da kommen Menschen auf mich zu, die offensichtlich aggressiv und vielleicht sogar gewalttätig sind oder aussehen, da würde ich meine 7 Sachen packen und die Biege machen. Meine Strategie. Natürlich kann man jetzt sagen, ich bin aber Tierrechtsaktivist, ich bleibe hier stehen für die Tiere, denen geht es noch schlechter. Völlig fair, die Argumentation. Aber was hilft es den Tieren, wenn du am Ende eins auf die Schnauze bekommst, deine Fernseher kaputt sind, die Polizei 3 Anzeigen schreiben muss? Klar kannst du sagen, ich war aber im Recht und das Recht setzt sich durch. Völlig fein. Wie gesagt, nur meine Wahrnehmung. Was hat das den Tieren an dem Tag geholfen? Oder wäre es vielleicht schlauer gewesen zu sagen, alles klar, wir gehen weg, gehen 10 Meter in die Richtung, setzen uns hin, rufen dann die Polizei an und dann sollen die das doch regeln und den Zirkusbetreibern sagen, warum ich das Recht habe, da zu demonstrieren. Na, aber das Ganze zu eskalieren zu lassen, wie gesagt, ich war nicht dabei, nochmal, bevor es mir jemand aufs Brot schmieren möchte, da irgendwem die Schuld in die Schuhe zu schieben oder andersrum. Ich denke, man hätte das komplett gewaltfrei lösen können, indem man sich einfach von dannen gemacht hätte, also indem man einfach gegangen wäre. Aus meiner Sicht hätte es den Tieren mehr geholfen, ist aber nur meine Wahrnehmung und dabei belasse ich es dann. Also meine Appell an euch ist immer, deeskalieren. Was ich auch noch dazu sagen kann, für die Leute, die jetzt vielleicht zugucken und noch neu im Aktivismus sind, vielleicht noch nicht auf der Straße aktiv für die Tiere waren, sowas passiert äußerst selten. Also aus meiner Wahrnehmung, ich bin jetzt auch schon fast 6 Jahre im Tierrechtsaktivismus, schon einige Demonstrationen gemacht auf der Straße oder in Restaurants etc. Die Wahrscheinlichkeit, im Gym oder auf der Straße angepöbelt zu werden oder in einen Konflikt zu geraten, ist genauso groß wie im Tierrechtsaktivismus. Das heißt, da müsst ihr keine Angst haben, auf der Straße angegriffen zu werden. Ja? Ich habe schon genug Veranstaltungen gemacht, in Düsseldorf, in Köln etc., großen und kleinen Städten. Das Einzige, was passiert am Wochenende, damit muss man halt rechnen an öffentlichen Plätzen. Da sind mal betrunkene Menschen, da ist mal einer, der klimpert auf dem Laptop rum, will lustig sein. Da ist mal ein 15-Jähriger, der sich stark fühlt und ein bisschen rumbrüllt. Aber alles genau das Gleiche, was man auch so in der Einkaufsstraße erlebt, wenn man da einfach als Passant oder zum Einkaufen ist. Oder es ist vielleicht mein Junggesellenabschied, der eine Dose getrunken hat. Also alles, nichts Schlimmes. Ihr müsst jetzt also nicht aufgrund dieses Videos oder dieses Vorfalls davon ausgehen, dass es hochgefährlich wäre, Tierrechtsaktivist zu sein. Es kommt natürlich noch mehr dann auf die Art an. Natürlich muss man sich auch im Klaren sein, wenn man sehr, sehr laut ist, sehr, sehr laut schreit, was seine Daseinsberechtigung hat, habe ich auch schon gemacht. Natürlich muss man damit rechnen, dass manchen Menschen das missfällt. Das ist natürlich was anderes, wenn man komplett still, friedlich bleibt, an Ort und Stelle stehen bleibt mit dem Bildschirm und redet über die Sachen, die man da zeigt. Beides birgt natürlich ein gewisses, oder das eine birgt ein gewiss höheres Risiko, in einen Konflikt zu geraten. Aber ich denke, da erzähle ich jetzt auch nichts Neues. Na, wenn man schreiend mit Plakaten irgendwo reinrennt, dass das ein höheres Risiko bietet, als wenn man still irgendwo steht. Ne? Auch nichts Neues. Damit will ich nicht sagen, dass die eine Art besser oder schlechter ist. Muss man sich nur drüber gewahr sein. Und das heißt nicht, dass das Gewalt rechtfertigt. Ne? Also, so viel nehme ich dazu. Das war schon mal der erste Punkt. Und jetzt ist irgendwie meine Kamera aus, sehe ich gerade. Kriege ich die wieder an? Wartet mal eben. Ja, offensichtlich hat sich die andere Kameraeinstellung dann doch erledigt. Ich spreche also wieder zu meiner ganz normalen alten herkömmlichen Webcam-Kamera. Dann können wir das jetzt so wenigstens noch zu Ende bringen. Und ich gehe einfach ungeschnitten, sage ich mal, auch wenn ich gerade natürlich einen Schnitt drin hatte, zum nächsten Punkt. Hat jetzt mit dem Deeskalieren gar nichts mehr zu tun, aber ist wie gesagt wieder eine Liste von Sachen, die ich gerne abhandeln wollte. Und wir kommen nämlich jetzt zum nächsten Punkt. Warum sollten wir eigentlich Tiere gut behandeln, frage ich mich als Gesellschaft. Ne? Oder wenn man das, sagen wir mal, in der Straße fragen würde, würde vielleicht die Antwort kommen, hey, weil Tiere auch Lebewesen sind, es sind Säugetiere oder andere Vögel oder Fische, wie auch immer, aber letztendlich fühlen sie Schmerz, sind sich selbstbewusst etc. Das heißt, die Leute würden da schon eine Menge Argumente finden, die dafür sprechen, dass man Tiere gut behandelt. Was gut heißt, kommen wir dann gleich noch drauf zu. Und warum, wenn darauf angesprochen, auf die unbequeme Tatsache, dass Tiere sehr, sehr oft eigentlich immer leiden in der Tierindustrie, für Fleisch, Milch, Eier, Pelz, Wolle etc., darauf angesprochen, reagieren viele Menschen damit, ja, ich kaufe hier nur Bio oder ich achte, wo es herkommt. Das heißt, die meisten Menschen sind dafür, dass Tiere gut behandelt werden und wünschen sich mehr Platz für die Tiere, besseres Futter, mehr Freilauf, etc., etc. Aber warum? Ja, und die Argumente, die den Leuten einfallen, die euch jetzt vielleicht auch einfallen, das sind ja die gleichen Argumente, die ich auch habe, warum ich vegan bin. Nur, dass die eine Personengruppe, die nicht vegan ist, aber dieselben Argumente hat, dieselben Werte hat, die einfach nicht konsequent extrem bis zum Ende verfolgt. Denn das heißt ja extrem, ne? Einfach nur bis zum Ende das Ganze verfolgen. Und diese Argumente, oder das Argument vom Bauern um die Ecke, ne? Ich kaufe nur beim Bauern um die Ecke und der macht das alles gut, die Tiere haben Platz und bla bla bla. Das kommt oft von den Menschen, die auch folgende Argumente haben. Und warum das lustig ist, werdet ihr gleich, wenn ihr noch 2-3 Minuten dranbleibt, erfahren. Also das Argument geht dann irgendwie erstmal so, ja, wie gesagt, vegan muss man nicht, ich kenne einen Bauern um die Ecke, da kaufe ich mein Fleisch. Oder da sollte man das Fleisch kaufen, muss man nicht vegan sein. Dann spricht man die Menschen darauf an oder erwidert das und sagt, naja, da werden die Tiere auch gegen ihren Willen getötet, nur weil jemand ein gutes Leben hat, also die Tiere in dem Fall, heißt das ja nicht, dass es gerechtfertigt ist, die zu töten. Es ist immer noch das Recht an ihrem eigenen Körper verletzt worden. Schlachthäuser sehen alle gleich von innen aus, etc., etc. Tiere sind sehr jung, wenn sie sterben müssen, etc. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Gegenargument, das dann von diesen Menschen kommt. Und die sagen dann, ja, kennt ihr auch, ne? Tiere essen doch auch andere Tiere. Warum sollten wir das denn nicht auch machen? So, der Punkt, warum das lächerlich ist, ist folgender. Natürlich essen Tiere andere Tiere. Und wenn ich einen Weg hätte, das zu verhindern, würde ich es wahrscheinlich tun. Aber Tiere essen andere Tiere auch sehr grausam. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt gut artikulieren soll, aber ich kann Ihnen nicht auf der einen Seite sagen, Tiere essen andere Tiere auf grausame Weise und wir sollten das auch so machen. Und auf der anderen Seite sage ich, wir sollten den Bauern um die Ecke unterstützen und Tiere vorher betäuben, bevor wir sie töten etc. Wobei die Tiere in der Wildnis das ja auch nicht machen. Na, das heißt, auf der einen Seite ziehe ich mir den Löwen oder den Wolf aus der Natur, um dadurch zu argumentieren, warum es gerechtfertigt ist, andere Tiere umzubringen als Mensch. Und gleichzeitig sage ich dann aber, naja, der Bau um die Ecke, der ist die bessere Variante als die sogenannte Massentierhaltung. Also entweder ich mache es jetzt wie die Tiere in der Wildnis oder ich nutze den technologischen Fortschritt, den wir Menschen haben und betäube die Tiere vorher oder nutze noch mehr technologischen Fortschritt und nehme einfach die pflanzlichen Lebensmittel und lasse die Tiere einfach in Ruhe. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Oder das Argument, Menschen haben schon seit Ewigkeiten gemacht. Wir töten schon immer Tiere. Kann doch nicht plötzlich falsch sein. Naja, die meiste Zeit haben wir auch Tiere sehr brutal getötet. Machen wir heute auch nicht mehr so. Also da haben wir uns ja auch weiterentwickelt. Ne? Und die Leute, die eben dieses Argument bringen und sagen, ja, aber Menschen essen doch schon immer Fleisch, dann kann das doch nicht schlecht sein. Die sind ja trotzdem dafür, dass man Tiere vorher betäubt und denen gutes Futter und viel Platz gibt. Also, versteht ihr, was ich meine? Du kannst ja nicht beide Standpunkte gleichzeitig vertreten. Du kannst ja nicht sagen, Menschen haben schon seit ewig XY gemacht und deshalb ist XY okay. Und auf der anderen Seite sagst du aber, XY ist nicht okay, wir sollten die Tiere lieber betäuben. Und wenn es noch ein besseres Betäubungsmittel gäbe, dann würden die meisten Menschen sich wahrscheinlich dafür aussprechen, denn das auch zu nutzen. Also wieder hier, sie nehmen den technologischen Fortschritt in Kauf, wenn es darum geht, den Tieren einen schmerzfreieren Tod zu ermöglichen, aber sie nehmen den technologischen Fortschritt nicht wahr, um einfach vegan zu leben. Das verstehe ich nicht. Na, und Betäubungen sind natürlich auch unnatürlich. Dritter Argument, was die Leute dann nennen, ist natürlich, dass das Ganze unnatürlich ist. Ah, vegan sein ist total unnatürlich. Gleichzeitig setzen sie sich aber wieder dafür ein, dass man lokal beim Bauern um die Ecke Fleisch kauft, der ja aber genauso unnatürlich handelt, wenn natürlich bedeutet, so zu leben wie vor 10.000 Jahren. Weil selbst der Bauer um die Ecke mit seinen Praktiken, welches Futter er nimmt, wie die Tiere gehalten werden, wie sie betäubt werden, wie sie transportiert werden und so weiter, das ist ja, auch wenn es der Bauer um die Ecke ist, Lichtjahre entfernt von der Tatsache, wie die Menschen in der Vergangenheit, weil viele, viele 10.000 Jahre zurück, Tiere gejagt haben und brutal zermetzelt haben. Das macht der Bauer um die Ecke ja auch nicht. Also sag doch nicht, vegan sein ist unnatürlich, ich gehe lieber zum Bauern um die Ecke, wenn das, was der Bauer um die Ecke macht, genauso unnatürlich ist. Also Betäubungsmittel benutzen, Tiere füttern, die tierärztlich versorgen lassen, das ist alles unnatürlich. Also das Argument ist natürlich auch vollkommener Humbug. Letztendlich habe ich gesagt, nur die Gründe, die dafür sprechen, Tiere gut zu behandeln, sind die gleichen, die dafür sprechen, sie einfach in Ruhe zu lassen. Oder, jetzt kommen wieder alle, ja, aber ich kann ja nicht alle Tiere freilassen. Ja, das habe ich auch nicht verlangt. Ich sage nur, man sollte die erst gar nicht züchten. Und das Wort züchten wird gleich noch interessant bei der nächsten Fragestellung sein. Ich bin mit per se dagegen, dass man fühlende Lebewesen, speziell Tiere, bei Menschen habe ich einen ähnlichen Standpunkt, ist aber ein anderes Ding, dass man nicht fühlende Lebewesen, im Speziellen jetzt Tiere, züchten sollte, um sie auszunutzen. Also Menschen sollte man auch nicht in die Welt bringen, nur um sie auszunutzen. Wie gesagt, aber wir bleiben mal bei den Tieren, bei den nichtmenschlichen Tieren. So, und wenn Menschen nämlich konsequent wären, dann würden sie bei demselben Schluss landen, bei dem ich lande, nämlich vegan zu leben. Aber es ist natürlich komfortabler, irgendwie einen Kompromiss zu finden, um sich selber nicht ändern zu müssen und um sich selber nicht eingestehen zu müssen, dass man vielleicht etwas falsch gemacht hat. Weil das ist ja unangenehm. Unangenehm ist nicht, vegan zu leben. Ist fucking einfach. Unangenehm ist, sich selber eingestehen zu müssen. Fuck, was ich die letzten 10, 20, 30 Jahre mit den Tieren veranstaltet habe oder was ich in meinem Namen veranstaltet haben lasse. Das ist verdammt brutal und ich hätte das nicht machen sollen und ich muss mich jetzt ändern, damit ich mit meinen eigenen Werten im Einklang lebe. Das ist unbequem. Nicht vegan leben an sich. Und das wollen, diese Unbequemheit wollen die Menschen umgehen und suchen dann eben händeringend nach diesen Kompromissen eben, um irgendwie diesem unangenehmen Gefühl aus dem Weg zu gehen. Womit wir unangenehmes Gefühl, heute ist Tag der super Überleitung, unangenehmes Gefühl, es geht um Toilettenpapier und Servietten. die sollen nämlich angeblich nicht vegan sein. Was hat es damit jetzt auf sich? Wahrscheinlich viele Produkte, die in diese Kategorie reinfallen. Und zwar ist es so, dass bei den meisten Toilettenpapieren oder auch Servietten, Stofftaschentüchern etc. bestimmte Stoffe eingesetzt werden, die tierischen Ursprungs sein können. So. Grundsätzlich ist es bei solchen Produkten aus meiner Sicht so. Ja, da sind tierische Inhaltsstoffe drin. In manchen, nicht in allen. So. Wie soll ich das sagen? Die Mengen sind natürlich äußerst klein. Das heißt nicht, dass man sie ignorieren sollte. Ich will das nur raushauen, dass das vielleicht nicht der Fokus von uns als Tierrechtsaktivisten sein sollte, sich dafür einzusetzen, dass das Toilettenpapiere vegan sind, weil die werden so oder so vegan, wenn der große Teil erledigt ist, nämlich wenn es die industrielle Nutztierhaltung nicht mehr gibt. Denn dann gibt es auch viel weniger sogenannte Abfallstoffe aus der Tierindustrie, also Knochen, Mehl und so ein Zeug, Gelatine, was man dann in allen möglichen Produkten irgendwie unterbringen kann, um das Ganze noch irgendwie günstig zu halten. Ne? Das heißt, es ist nicht so, dass für Servietten ich unbedingt diesen tierischen Inhaltsstoff brauche und wir anders keine Servietten herstellen können würden oder könnten. Sondern es ist so, dass man einfach diesen Stoff nutzt, weil der ist sowieso da, weil so viele Tiere gezüchtet und geschlachtet werden. Das heißt, sobald wir das erledigt haben oder hinter uns gelassen haben als Menschheit, diesen industriellen Nutztierwahnsinn, dann wird man auch für die Servietten- und Stofftaschentücher- und Toilettenpapierindustrie Wege finden, das Ganze pflanzlich zu machen. Das ist nämlich schon der Fall. Bei vielen Recycling-Toilettenpapieren ist das, glaube ich, so. Ich habe es jetzt nicht im Detail recherchiert, warum, werde ich euch gleich sagen, weil ich nämlich davon nicht betroffen bin. Ich gehe nämlich gar nicht auf Toilette. Hat einen anderen Grund, aber sage ich euch gleich, warum ich davon nicht betroffen bin. Jetzt bin ich ein bisschen gerade einen Faden verloren. Toilettenpapier, Servietten. Naja, machen wir einfach weiter im Text. Wenn es keine Alternative gäbe für diese Produkte, wenn es jetzt zum Beispiel kein Recycling, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, sorry. Recycling-Toilettenpapier. Hatte ich angesprochen. Da gibt es tatsächlich welche, die vegan sind, also keine tierischen Inhaltsstoffe haben. Das heißt, es gibt welche. Und wenn es eben diese Alternative gibt, dass ich jetzt Toilettenpapier A habe und Toilettenpapier B, A beinhaltet tierische Inhaltsstoffe und das andere nicht, dann, wie klein die Menge auch immer sein sollte, dann ist es natürlich die bessere Variante, das Vegane zu nehmen. So, wenn es jetzt das Vegane nicht gibt, muss man sich aus meiner Sicht nicht schlecht fühlen, wenn man jetzt ein Toilettenpapier benutzt, was tierische Inhaltsstoffe hat, wenn es keine Alternative gibt. Wobei es eine Alternative gibt, aber auf die komme ich gleich. Ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter. Vielleicht wissen es einige, die mich schon länger verfolgen, auch schon. Wenn es jetzt Gummibärchen sind, ist es wieder eine andere Geschichte. Weil Gummibärchen, so, wer braucht schon Gummibärchen? So, aber Toilettenpapier, gut, manche brauchen es halt, ne? Bei Servietten ist schon wieder anders. Weil da denke ich mir, Servietten? Wofür braucht man überhaupt Servietten? Wofür braucht man Küchenpapier? Habe ich nicht, brauche ich nicht. Habe ich, ehrlich gesagt, noch nie Also fand ich schon früher auch komisch, wenn ich so eine Serviette habe. Oder für Weihnachten, die sehen dann so schön aus, ist dann wie Muster drauf oder Ostern oder was auch immer. Und man reibt sich damit den Mund ab, wenn man überall Soße im Gesicht hat. Und dann schmeißt man es weg. Da dachte ich mir, das Ding musste jetzt gedruckt werden und alles transportiert werden in Plastik. Nur damit ich mir da einmal den Mund abwische und dann wegschmeiße. Ist ja noch nicht mal wie ein Papiertaschentuch, was ich vielleicht dabei habe, wo ich 3-4 Mal reinschneuze und das dann wegschmeiße. Sondern ich wische mir nur einmal den Mund ab und schmeiße es weg. Da kann ich da nicht ein Läppchen für nehmen? So, das kann man doch waschen. Ist doch nicht kaputt, wenn man sich im Mund ein bisschen Soße an einem Lappen hat, kann man doch waschen. So ist denn das Problem. Also jetzt nicht aufgrund der Tierrechtsthematik, sondern rein ressourcentechnisch, nachhaltigkeitstechnisch, was für ein Wort, nutzt einfach keine Servietten oder kein Papiertaschentuch oder sowas. Nehmt euch ein Stofftaschentuch und dann kauft euch halt 5-6 Stück oder schneidet das aus dem alten T-Shirt raus, was ihr eh nicht mehr anzieht, bevor ihr es in die alte Kleidertonne schmeißt, die eh schon überquillt und die Leute, wo die es hingeschickt werden, auch noch überquillt, habe ich auch schon mal, und das Ganze dann im Meer landet, habe ich auch schon mal einen Podcast zugemacht, als ich über Kleidung gesprochen habe, müsst ihr mal ein bisschen im Archiv durchwühlen. Ja, dann macht euch halt selber ein Stofftaschentuch und dann nutzt ihr das. Braucht ihr keine Taschentücher kaufen. Ihr spart euch Geld, ihr spart eine Menge Plastik und eine Menge Müll. Ne? Alles super Sachen. Und jetzt zum Thema Toilettenpapier. Was mache ich? Ich benutze kein Toilettenpapier. Ne? Wie mache ich das? Ich hätte jetzt noch einen Witz machen können, aber ich sage es einfach. Ich benutze Happy Po. Ne? Ist keine Werbung dafür. Bin ich nicht mit denen irgendwie in Kooperation. Googelt einfach mal Happy Po, H-A-P-P-Y und dann Po. Ist letztendlich eine Hinterdusche, wenn ihr so wollt. Ist quasi ein, nicht wie die Flasche, so ein bisschen kleiner als die Flasche. Gibt es in verschiedenen Größen, so eine kleine Plastikflasche quasi. Ja, ist Plastik, ich weiß. Ich bin nicht per se gegen Plastik, nur dass es im Meer landet, finde ich doof. Oder halt für Produkte, die man einfach umgehen kann. Diese Plastikflasche hält ja ewig quasi. Ist halt Wasser drin und oben ist so ein kleiner Duschkopf dran. Habe ich auch in dem Video schon mal gezeigt. Da hat gut, sucht auf YouTube nach Mark Kohammer Minimalismus oder sowas. Oder Müll vermeiden, irgendwie sowas eingeben, dann findet ihr da mein Video dazu. Da habe ich dir auch gezeigt, diese Po-Dusche, Hintern-Dusche, wie ihr es auch immer nennen wollt. Letztendlich ist es ein Bidet für Leute, die kein Bidet haben. So, wenn ihr natürlich ein Bidet habt, dann habt ihr im Lotto gewonnen, dann nutzt ihr halt ein Bidet. Wenn ihr kein Bidet habt, dann kauft euch ja so ein Ding. Ich kenne auch Leute, die benutzen einfach eine Plastikflasche dafür, das geht auch. Darf man halt nicht empfindlich sein, muss man sich halt nicht anstellen wie so eine Prinzessin und sagen, oh nee, will ich nicht, will lieber ein Papiertuch benutzen. Hat aber auch medizinische Vorteile. Denn stellt euch vor, dieses Toilettenpapier ist natürlich auch Bleichmittel drin und alles Mögliche, was nicht gut für eure Rosette ist. Und wenn ihr damit immer an eure Rosette rumwischt und da vielleicht so Mikroverletzungen habt, die man an der Haut manchmal einfach hat, dann reibt ihr euch den ganzen Scheiß, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Rosette rein. Ist nicht so gut. Fragt einfach mal beim nächsten Mal, wenn ihr beim Arzt in der Region seid. Dann fragt ihr mal nach, was die Vorteile von dem Bidet sind. Da werden euch wahrscheinlich die meisten Fachärzte und Fachärztinnen bestätigen, dass ein Bidet eine bessere Variante als Toilettenpapier ist. So, haben wir das auch aus dem Weg, ne? Also Happy Po und dann, ja, macht das dann einfach nur trocken, ne? Mit einem Waschlappen, den man danach halt einfach waschen kann. Bleibt ja nicht viel dran, weil ist ja dann mit Wasser schon gereinigt. Ich habe auch schon mal den Vergleich gehört, wenn ihr jetzt in Hundekacke tretet draußen, dann reibt ihr ja auch nicht euren Schuh mit trockenem Papier ab zum Saubermachen. Oder wenn ihr eine Pfanne spült, dann reibt ihr ja auch nicht mit einem trockenen Tuch drin rum. Dann nehmt ihr auch Wasser erst. Also wenn ihr euren Hintern abwischt, warum wischt ihr dann mit einem trockenen Papier ab? Das ist doch viel logischer, das mit Wasser zu machen. Ist auch ein bisschen sauberer. Aber, und da jetzt zu sehr im Detail mich zu verrennen, ja, hoffentlich habt ihr vielleicht wenigstens was zu schmunzeln gehabt. Was ich noch sagen wollte, die meisten Klebstoffe und Farben, die früher vielleicht tierischen Ursprungs waren, in Farben, in Leimen zum Beispiel auch oder auch in, hier in Papierwaren, da ist meistens die Stearinsäure, ich hoffe, ich spreche richtig aus, die tierische Herkunft ist, heißt aber nicht, dass man diese Substanzen nicht auch aus pflanzlichen Rohstoffen gewinnen könnte. Das heißt, oft denkt man, boah, das ist doch bestimmt nicht vegan, dieser Kleber hier, zum Beispiel gibt es einen Holzleim, dieser weiße Panol heißt der, glaube ich, der ist zum Beispiel auch vegan. Hätte ich auch nicht gedacht, ist aber schon seit langem dieser Rohstoff eben pflanzlicher Herkunft. Und so ist es wahrscheinlich bei vielen Toilettenpapieren auch, dass die vegan sind, aber nicht als vegan deklariert sind, weil sich keiner um das Deklarieren gekümmert hat. Aber man kann natürlich immer die Hersteller nachfragen und wenn man nichts findet, dann nimmt man halt ein Happy Po. So, ich hoffe, ich bin da ausreichend drauf eingegangen. So, ich fast eine halbe Stunde hier gequatscht wieder. Ist ja der Wahnsinn. Wir gehen weiter. Und zwar habe ich noch einen Punkt, den ich ansprechen wollte. Auch auf Anfrage von einer Zuschauerin. Liebe Grüße an der Stelle. Und zwar, wie ist das, wenn man Hunde einsetzt? Das gilt natürlich auch für andere Tiere. Zum Beispiel, um Lawinenopfer zu finden. Ich habe das jetzt noch erweitert. Das ist ja dasselbe Prinzip für Drogenspürhunde, Blindenhunde etc. Irgendwie will ein Teil von mir sagen, es ist nicht ganz so schwarz und weiß. Wobei, wenn ich das auf einem Spektrum sehe, bin ich sehr, 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 sehr viel näher dran zu sagen, nein, das ist nicht in Ordnung, als ich dran bin zu sagen, ja, nee, schon ab und zu, okay. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr nah dran zu sagen, kategorisch nein. So, es gibt bestimmt irgendwo einen Sonderausnahmefall, wo ich dann irgendwie wieder überlegen müsste, aber ich bin fast bei 100%, nein, finde ich nicht gut. Ich möchte einfach erklären, warum. Ich habe mir ein paar Punkte, wie gesagt, aufgeschrieben, die vielleicht euch helfen, euch eine eigene Meinung zu bilden. Das sind einfach nur meine Gedanken zu dem Thema. Ich habe mich gefragt, ist es nicht das Gleiche, wenn ich jetzt Hunde für Drogen aufspüren oder Lawinenopfer etc. einsetze? Ich mache mir quasi eine Eigenschaft zunutze des Tieres, in dem Fall den Geruchssinn. Das ist ja das Gleiche, als wenn ich auf Pferden reite oder Ochsen dafür züchte und ausbeute, Baumstämme aus dem Wald zu ziehen. Auch da mache ich mir eine Eigenschaft dieses Tieres zu nutzen. Nicht den Geruchssinn, sondern die reine Stärke dieses Tieres. Mache ich mir zu nutzen. Finde ich das gut? Nee. Weil das endet dann eben in der Ausbeutung, systematischen Ausbeutung von diesen Tieren. So, natürlich wird ein Lawinenhund oder ein Blindenhund absolut anders behandelt als ein Ochse, der Baumstämme zieht und danach, wenn er Arthrose hat, im Schlachthaus endet. Das passiert mit Hunden nicht. Aber die Idee dahinter ist ja die gleiche, die uns dahin geführt hat, in diese Misere mit Tieren so umzugehen, wie es eben heute ist. Das heißt, das ist schon mal ein Punkt, der für mich dafür spricht, zu sagen, kategorisch, nein, man sollte nicht andere Lebewesen dafür züchten, uns irgendwie einen Dienst zu erleisten. Und ich habe eben schon gesagt, also kategorisch Tiere züchten finde ich auch nicht richtig, nur weil man mit denen irgendwas Tolles anstellen kann, ne? Geht auch für Haustiere, Hunde, Katzen. Vor allem nicht, wenn Tierheime voll sind. So. Die Ausbildung, die diese Hunde machen, wobei Ausbildung hört sich auch mal, ist auch so ein menschliches Wort, ja natürlich ist es ein menschliches Wort, aber vielleicht ein Konzept, was vielleicht nicht ganz dazu passt, weil bei Ausbildung denken viele vielleicht auch an, das habe ich mir freiwillig ausgesucht, ich kriege ja Geld dafür, etc. Diese Tiere haben sich die Ausbildung aber nicht freiwillig ausgesucht. Die wurden quasi dafür bestimmt. Wurde geguckt, okay, der Welpe da, der hat die und die Charaktereigenschaften, den können wir ausbilden dafür. Das heißt, der Hund wurde hierbei nicht gefragt. Jetzt lachen sich wieder einige kaputt. Der Marc will die Hunde fragen, was sie dazu sagen. Nee, der Punkt ist, wir können diese Tiere nicht fragen und deshalb sollten wir einfach mal davon ausgehen, dass sie das nicht wollen, als andersrum, ne? Im Zweifel für den Angeklagten, sagt man ja so schön. Und ich weiß nicht, ob es den Hunden Spaß macht, diese Ausbildung zu machen, um Drogenspürhund zu werden. Keine Ahnung, nur weil die dabei mit dem Schwanz wedeln, ich kann ja nicht in so einen Hund reingucken. Hm? Deshalb, jetzt höre ich auch schon wieder, ja, aber dein Hund, der wohnt auch in der Wohnung und du kannst auch nicht in ihn reingucken, also auch Tierquälerei. Nein, der Hund, der hier in meiner Wohnung lebt, der ist so ein Tierheim gerettet. Und das Leben, was er hier hat, ist allemal besser als das im Tierheim. Ja, aber Marc, du kannst doch nicht in den Hund reingucken, vielleicht hat er im Tierheim, hat ihm das viel mehr gefallen. Unwahrscheinlich auf dem kalten Betonboden zu liegen, ist besser, als hier auf der Couch zu liegen. Aber wer jetzt mir den Strick daraus drehen will und sagen will, nö, ist trotzdem Tierquälerei, wenn du Hunde zu Hause hast oder einen Hund, so be it. Verklag mich als Tierquäler und hab Spaß daran. So, wir kommen einfach zum nächsten Punkt. Es erfordert eben die Zucht von den Tieren, wo ich ja prinzipiell gesagt habe, Tiere zu züchten finde ich nicht in Ordnung. Per se problematisch und es ist ja auch nicht so, dass alle Welpen aus einem Wurf jetzt für Lawinenhunde oder so oder für die Ausbildung dann eben eingesetzt werden. Sind jetzt vielleicht 5, 6, 7 Welpen auf die Welt gekommen und dann wird geguckt, welchen können wir dann einsetzen? Einen davon vielleicht. Was passiert mit den anderen 6? Die landen wieder in irgendeiner Familie, wobei andere Hunde im Tierheim versauern. Na, das ist ja das Problem beim Hundezüchten. Die landen dann, also ich sag mal so, Tierheime gibt es ja nur, weil Menschen angefangen haben, Tiere zu züchten. Das heißt, wie können wir Tierheime abschaffen? Erstmal die Hunde adoptieren, die im Tierheim sind, oder andere Tiere natürlich, und dann aufhören, diese Tiere wie wild zu züchten, nur weil jemand einen tollen, süßen, braunen Labrador haben will, weil er sich sonst alleine fühlt. Das ist natürlich daneben, die mangelnde Sozialkompetenz auf dem Rücken von anderen Tieren auszubaden, andere Tiere zu züchten, nur weil man selber irgendwie keine menschlichen Freundschaften knüpfen kann. Ne? Und ich will aber unbedingt einen Mops haben. Der kann zwar nicht atmen richtig, aber ich finde die so süß und ich behandle den auch ganz gut. Ne? Also habe ich auch schon mal extra darüber geredet in dem Podcast Qualzuchten, habe ich den, glaube ich, genannt. Ach, ich bin schon 5 oder 10 Podcasts über Haustiere und den ganzen Quark gemacht. Hört euch also das gerne an, wenn ihr da noch genauer in das Thema einsteigen wollt und meine Meinung hören wollt. Aber wie gesagt, wenn jetzt diese Zucht einschließt, dass man eben nur einen Welpen aus diesem Wurf aussucht, was passiert mit den anderen? Die sind dann wieder quasi gezüchtet und sorgen dann dafür, dass andere Tiere aus dem Tierheim nicht gerettet werden können, was ich problematisch finde. Jetzt könnte man auch ganz plump sagen, ist nur ein Gedanke, der mir aufgekommen ist. Die Menschen sind ja selber schuld, wenn sie Skifahren. Warum sollte ich dafür noch ein anderes Tier ausbeuten, um diese Menschen jetzt zu finden? Geht einfach nicht Skifahren. Das ist ja ein menschengemachtes Problem. Das heißt nicht, dass man diesen Menschen nicht helfen sollte, na, auch wenn sie selber schuld sind. Natürlich sollte man den Menschen helfen. Wenn ich einen Unfall habe, will ich auch, dass mir jemand hilft, auch wenn ich selber schuld bin. Aber dafür haben wir ja Rettungssanitäter und etc. Ne? Leute, die das machen können. Und es wäre natürlich schön, wenn es noch mehr wären. Und es wäre schön, wenn wir irgendwie technische Errungenschaften haben, die uns es ermöglichen, Lawinenopfer besser zu finden. Und das muss ja wohl möglich sein. Können angeblich zum Mars fliegen und tolle neue Sachen erfinden. Da muss es ja wohl auch möglich sein, Lawinenopfer zu finden. Wenn nur alle Menschen mal den Kopf zusammenstecken würden und nicht wie im Mittelalter, im bildlichen Sinne gesprochen, im Mittelalter stecken bleiben würden und sagen, nö, wir nutzen weiterhin Hunde und Stiere, um Holz aus dem Wald zu ziehen. So. Weiter geht's. Das Training, was stattfindet, um diese Tiere auszubilden, beinhaltet ja auch, ich denke mal, die Gabe von Futter, Leckerchen, die in der Regel nicht vegan sind. Finde ich auch nicht in Ordnung. Habe ich auch schon Podcasts gemacht, wie man Hunde und warum man Hunde und Katzen auch vegan ernähren sollte. Hört euch also das gerne an, wenn euch meine Meinung dazu interessiert. Wenn nicht, hört es euch nicht an. Es hat natürlich jetzt nichts damit zu tun, ob es per se okay ist, Hunde für Lawinenopfer einzusetzen oder nicht. Aber der Gedanke kam eben, dass das Training mit Sicherheit nicht veganes Futter involviert. Zumindest aktuell. Deshalb bin ich aktuell auch dagegen, dass man dieses Training macht. Weil je mehr nicht veganes Hundefutter benutzt wird, desto mehr Tiere leiden, die in Hundefutter verwandelt werden. So, was können wir noch dazu sagen? Ich habe, wie gesagt, ich denke, es ist möglich, technische Abhilfe zu schaffen hier, wenn nur der Wille danach groß genug ist. Das heißt, ist eigentlich ähnlich wie im Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln, wo ja viele immer sagen, ja, da werden auch Tiere verletzt. Ja, ist so. Aber nicht, weil es unmöglich ist, Pflanzen anzubauen, ohne dabei Tiere bei der Ernte oder sonst wie zu verletzen oder durch Pestizide einzusetzen. Der Punkt ist nur, Tiere haben in unserer Gesellschaft so einen geringen Stellenwert, dass sich einfach nahezu niemand darum kümmert, ob jetzt in einem Feld Mäuse sterben oder nicht. Und das ist auch nicht meine Aufgabe als Tierrechtsaktivist, das direkt zu verhindern. Denn es ist schon schwer genug, Menschen davon zu überzeugen, dass es falsch ist, Schweine in Gaskammern zu stecken. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde auf die Straße gehen und irgendwie die Leute davon überzeugen wollen, dass es falsch ist, Mais zu ernten, weil da ein paar Mäuse sterben. Natürlich ist das falsch, aber die Leute scheren sich nicht mal darum, dass Schweine in Gaskammern sind. Die scheren sich nicht mal darum, dass Fische bei lebendigem Leibe getötet werden auf irgendwelchen riesigen Schiffen und dabei Wale und Delfine mit im Netz landen, nur weil sie Fischstäbchen essen wollen. Das juckt die alles nicht. Glaubt ihr, die juckt eine Maus in einem Maisfeld? Ja, wohl kaum. Punkt 2. Was soll der Konsument daran ändern? Ich kann ja nur die veganen Lebensmittel kaufen. Ich habe ja nicht ein Mais zur Auswahl, wo einmal steht, oder Weizen oder Hafer. Hafer ohne Mäuse im Feld getötet und Hafer mit Mäuse im Feld getötet. Natürlich würde ich dann wie bei dem Toilettenpapier auch, wenn ich wählen müsste, das nehmen, wo keine Mäuse im Feld sterben. Aber die Variante habe ich nicht zu wählen. Das heißt nicht, dass man sich nicht irgendwie langfristig dafür einsetzen sollte oder einen Weg finden sollte, wie man Lebensmittel anbauen kann, ohne dabei Tiere im Ernteprozess zu verletzen oder zu töten. Natürlich wäre das wundervoll, aber wenn Tiere so einen geringen Stellenwert haben, dass es noch nicht mal als falsch angesehen wird, Schweine, die genau oder intelligenter sind als Hunde, in Gaskammern zu töten, nur für Schinken auf dem Brot, dann wird das andere noch unmöglicher sein umzusetzen. Das heißt, wir fangen da an, wo es wahrscheinlicher ist, dass ein Wandel vonstatten läuft und gehen dann Schritt für Schritt weiter. Ne? Also es ist nicht unmöglich, Pflanzen anzubauen, ohne dabei Tiere in Mitleidenschaft zu ziehen. Man könnte ja Zäune bauen, akustische Lichtsignale, irgendwas oder chemische Signale, wie auch immer, integrieren, sodass Tiere einfach keinen Bock haben, in dieses Feld zu gehen. Natürlich gibt es dafür eine Lösung. Wir können angeblich zum Mars, zum Mond und wohin auch immer fliegen, wollen den Mars besiedeln, aber wir finden keinen Weg, um einen gescheiten Zaun oder Signaltechnik zu bauen, sodass Mäuse nicht in ein Feld reinlaufen. Habe ich Schwierigkeiten, mir vorzustellen. Das heißt, ich denke, es ist natürlich möglich, das zu machen. Aber wie gesagt, Tiere haben so einen geringen Stellenwert in unserer Gesellschaft, dass es kein Interesse daran besteht, so eine Technologie zu erforschen. Ne? Warum sage ich das jetzt? Ähnlich sehe ich es bei diesen Lawinengeschichten oder bei Drogen, Spürhunden etc. auch. Natürlich würden wir Mittel und Wege finden, besser Drogen zu kontrollieren, besser Lawinenopfer zu finden, das alles besser zu machen durch Technologie. Aber wenn jemand ein Problem damit sieht, einfach Hunde dafür zu züchten, warum soll man sich Mühe machen, das zu verbessern, wenn es doch schon eine Möglichkeit gibt, die man erst dann verbessern müsste, wenn man Tierrechte wirklich voll und ganz integriert hat. Wenn das der Fall ist, werden sich solche Sachen, denke ich, automatisch erledigen. So, das war mein Senf, mein Wort zum Sonntag. Tatsächlich ist heute Sonntag. Wobei das Wort zum Sonntag, glaube ich, samstags kam, ne? Aber gut, ich hoffe, ihr seid bis zum Ende dran geblieben. Wenn ja, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr kurz unten einen Kommentar schreibt, wie es euch gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch oder schaltet direkt ab. Macht, was ihr wollt. Wir hören, sehen uns im nächsten Podcast-Video wieder. Bis dahin, werdet vegan und ja, bleibt gesund.